Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Podcast Starke Frauen. Heute ist Katrin im wohlverdienten Urlaub und umso mehr freue ich mich, heute eine ganz besondere Frau an meiner Seite zu haben. Eine Coachin und Heilpraktikerin für Psychotherapie, die Frauen dabei begleitet, innere Stärke zu entwickeln und Krisen in Wachstum zu verwandeln. An meiner Seite heute eine wunderbare, großartige und großherzige Frau, die mich immer wieder aufs Neue inspiriert. Das ist Britta Düker. Britta, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, ganz herzlichen Dank für die Einladung, liebe Kim. Und auch ich freue mich immer, wenn ich dich sehe. Und es macht mir großen Spaß, im Austausch mit dir zu stehen. Und es ist eine Freude, dich jetzt hier zu sehen und mich mit dir austauschen zu dürfen. Dankeschön.
Sehr gerne. Britta, wie würdest du dich selbst in 3 Worten beschreiben?
Ja, 3 Worte, das ist natürlich, habe ich dann auch die Tendenz, diese 3 Worte positiv zu besetzen.
Kann und, ich verstehen, ja.
Ja, ne? Also ich glaube, so eine Grundstärke von mir oder wie ich mich beschreiben würde, ist erstmal offen. Offenheit den Menschen gegenüber, den Themen gegenüber, das, was da so kommt. Und das ist auch ein 2. Punkt, der sehr in Verbindung damit steht. Das ist so eine Neugierde, so eine fragende Neugierde aufs Leben. Was bedeutet das denn und warum ist das so? Und das treibt mich sehr. Und das empfinde ich aber auch als Stärke bei mir, diese Offenheit gepaart mit dieser Neugierde. Und was ich auch noch in dem Zusammenhang nennen würde, ist eine Toleranz. Also mir ist es sehr wichtig, tolerant anderen Lebensauffassungen, anderen Kulturen, anderen Menschen, anderen Lebensformen, egal wie. Also erstmal tolerant zu begegnen. Ich bin sicherlich nicht frei von Wertung und das habe ich, auch wenn ich es lieber nicht hätte. Aber ich glaube, dass ich erstmal so eine gewisse Toleranz mitbringe. Also das sind so Worte, die ich nutzen würde und wie ich mich selber auch natürlich gerne sehen würde.
Ja, sehr schön. Und was bedeutet Stärke für dich, so ganz spontan?
Ganz spontan bedeutet Stärke für mich nicht so eine Härte oder alles ertragen zu können oder so, sondern für mich bedeutet Stärke in Form von Resilienz. Also Resilienz ist ja diese Widerstandskraft. Also wie kann ich Widerständen begegnen? Ne? Also ursprünglich kommt es ja auch so daher, wie richtet sich ein Grashalm wieder auf, wenn er einmal niedergedrückt wurde? Und wie gut gelingt es ihm, sich wieder aufzurichten? Und in dem Sinne, ne? Also so resilient zu sein, stark zu sein, sich wieder aufrichten zu können und nicht zu zerbrechen und nicht liegen zu bleiben, auch unter Schmerzen und auch unter Anstrengung und auch wenn dieses Aufrichten Weg ist, aber dass ich eben diese Hoffnung habe, das ist für mich die Stärke, diese innere Stärke, so das zu spüren, irgendwie schaffe ich das, irgendwie muss ich schauen, wie richte ich mich wieder auf und diese, für mich ist Stärke sehr stark mit Selbstwirksamkeit verbunden, also wie wirksam fühle ich mich, wie stark habe ich Einfluss darauf, den Gegenwinden des Lebens so zu begegnen. Ne? Das ist für mich so irgendwie Stärke. Ne? Nicht, dass ich immer starr bleibe und immer stark bleibe. Also ich darf umknicken, aber ich muss irgendwie versuchen und in mir suchen, wie richte ich mich wieder auf. Das ist so meine Bedeutung von Stärke.
Ja, wahnsinnig schön. Auch dieses Bild mit dem Grashalm, das sehe ich sofort vor Augen und das überträgt sich sehr gut. Ja. Wenn du an dein jüngeres Ich denkst, hättest du damals gedacht, dass du heute dastehst, wo du bist?
Ich habe es mir gewünscht. Also im Grunde, ich bin ja jetzt schon über 60 und wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, dann habe ich da sicherlich Höhen und Tiefen drin gehabt. Aber das, was ich mir als jüngere Frau gewünscht habe, das habe ich auch. Und da ist für mich ganz zentral meine Familie, mein Mann, meine Kinder, meine Enkelkinder. Also dieses Eingebettetsein in eine Familie und in einen Freundeskreis, der sehr stabil ist. Das war eigentlich immer, oder nicht eigentlich, das war immer mein übergeordnetes Ziel, sicher in einer Gemeinschaft zu, mich sicher in einer Gemeinschaft zu fühlen und darin eingebettet zu sein. Und das habe ich. Und das habe ich, wenn ich, ja, mein jüngeres Selbst hat sich das gewünscht. Also sowohl im Privaten wie auch im Beruflichen so zu sein, ne? Also da kann ich sagen, da gibt es eine Korrelation. Sicherlich hatte ich mir das nicht vorstellen können, wie das genau aussieht, aber vom Lebensgrundgefühl, ne, von der Emotion, die damit verbunden ist und von diesem Grundgefühl, ja.
Genau, das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Ziel, wo wir hinsteuern werden. Aber nimm uns erstmal mit. Wie hat dein Weg denn begonnen?
Oh, mein Weg hat begonnen. Ja, ich bin in den 60er Jahren geboren und das war ja so eine Zeit des Weltwirtschaftswunders in Deutschland, ne? Also Eltern ganz fleißig. Mhm. Meine Eltern haben sich selbstständig gemacht und ich bin dadurch, meine Eltern waren sehr jung und ich bin in großer Freiheit aufgewachsen, ne? Ländlich. Meine Eltern hatten eigentlich keine Zeit für uns Kinder, aber wir sind so mitgelaufen und sie haben uns immer sehr viel zugetraut. Dadurch habe ich sehr viel Selbstbewusstsein so mitbekommen. Ne? Und ich habe die Welt entdecken können, weil es gab nur ein paar Leitplanken, aber zwischen diesen Leitplanken sehr viel Freiheit für uns. Und ich bin schon als junge Frau im Grunde genommen, als junge Frau, als Kind, als Teenager, in zwei Welten so ein bisschen groß geworden, weil ich hatte einen Onkel, der mir sehr nahe stand und der lebte in München. Und da hatte ich immer in den Ferien, bin ich immer zu ihm gefahren und hatte Großstadtleben. Und in der übrigen Zeit hatte ich so dieses ländliche Geborgenheitsleben mit viel Freiheit. Und ich bin in einer sehr diskussionsfreudigen Welt mit meinem Vater, mit dem ich also nächtelang diskutiert habe, so aufgewachsen. Er hat mich auch sehr inspiriert. Das war auch jemand, der sehr, sehr viel zu geben hatte und mit dem man über alles sprechen konnte. Und habe das schon sehr früh so gespürt, wie viel Spaß es macht zu diskutieren, Meinungen auszutauschen, sich auch im positiven Sinn zu streiten und wieder zu versöhnen. Und das ist so mein Aufwachsen gewesen, ne? Und dann bin ich sehr früh von zu Hause weggegangen, direkt nach dem Abitur, und habe in mir immer diesen Mut gespürt, egal wo ich bin, ich mach das schon, ne? Ich bin so nach München gezogen und dann bin ich in München auch direkt so auch alleine. Also natürlich war das auch eine Zeit in den 80ern, die sehr offen war und sehr frei war. Aber ich hatte auch nie so soziale Ängste oder war nicht schüchtern, ne? Also mir fiel es immer leicht, auch durch diese Prägung im Elternhaus, so nach dem Motto, setz dich durch, du kannst das schon, ne? Fiel es mir eigentlich immer leicht, Menschen kennenzulernen und mit Menschen zu sein. Und ja, so bin ich dann in mein Erwachsenenleben gestartet, ne? So weit weg von zu Hause, aber auch mit so einem positiven Gefühl, das klappt schon, so, ne?
Und was hast du in München gemacht?
Ich habe in München studiert. Ich habe im Hauptfach Kommunikationswissenschaft, Psychologie und Theaterwissenschaft dann im Nebenfach studiert, habe meinen Magister gemacht und bin dann viel gereist auch zu der Zeit, habe meine Zeit, war viel auf Ibiza, in Südfrankreich, war viel unterwegs so in meiner Studienzeit und habe ganz am Ende meines Studiums dann meinen ersten Ehemann kennengelernt, der in Istanbul lebte, und bin dann direkt nach meinem Studium in die Türkei gezogen, nach Istanbul gezogen. Und in München habe ich eigentlich gelebt. Nein, aber das habe ich direkt gelernt, weil es war mir wichtig, auch dort mich integrieren zu können. Ne? Ich bin also direkt dann, als ich angekommen bin, in die Uni gegangen und habe Türkisch für ausländische Studenten gelernt. Und das ging über ein halbes Jahr so. Da wurde man dann wirklich jeden Tag mit Sprachunterricht dafür vorbereitet, Türkisch studieren zu können an der Universität in Istanbul. Und das habe ich durchgezogen und so konnte ich nach einem halben Jahr recht gut, also nicht super, aber so, dass ich mich verständigen konnte, dass ich am täglichen Leben teilhaben konnte, Türkisch sprechen.
Ja, und was hast du in der Türkei gearbeitet?
Also in der Türkei ist es sehr schwierig, als Ausländerin zu arbeiten, weil die meisten Berufe für die Ausländer gesperrt sind. Also ich hätte dann einen türkischen Pass haben müssen, um jetzt als Psychologin oder Kommunikationswissenschaftlerin oder da in dem Bereich sind es auch oft journalistische Berufe, die man damit machen kann. Aber das war mir alles verwehrt, der Zugang durch den deutschen Pass. Und ich wollte den deutschen Pass aber auch nicht abgeben, weil es gibt keine doppelte Staatsbürgerschaft in Deutschland, ne? Für Deutschgeborene. Und deshalb musste ich dann darauf verzichten. Aber ich habe dann mit meinem Mann, wir hatten eine Firma für Export, Blumenexport, und haben dann große Treibhäuser gehabt und haben eigentlich Blumen in die ganze Welt exportiert. Und da habe ich dann mitgearbeitet und habe so die Kundenkontakte nach Europa gepflegt.
Sehr spannend.
Cool. Ja, was ganz anderes. Aber eben auch wieder Kommunikation und Menschen und spüren, was brauchen die, ne? Kundenbetreuung, das hat auch Spaß gemacht.
Das war ja in den 90ern, ne? Oder in welchem Zeitraum warst du? Mhm. Von wann bis wann warst du?
Ja, genau. Ich bin 1989 in die Türkei gegangen und bin 1997 zurückgekommen. Die Türkei in den 90ern war ein sehr freies Land, sehr liberal. Es gab eine Ministerpräsidentin. Also es war vor dieser politischen Entwicklung, die jetzt gekommen ist, ne? Es war sehr viel liberaler, sehr viel freier. Also es war für mich als junge Frau, die München, Istanbul und Südfrankreich gewohnt war, keine Umstellung vom Lebensstil in Istanbul leben zu können. Ne? Also das war es überhaupt nicht. Was oft so irgendwie vermutet wurde, oh, wie kannst du denn da dann zurechtkommen? Das war überhaupt gar kein Problem. Aber meine Familie, in die ich dort eingeheiratet habe, war auch sehr offen und sehr weltoffen.
Ja, und auch sehr europäisch orientiert, ne?
Ja. Europäisch-amerikanisch orientiert. Zu der Zeit war die Türkei sehr stark amerikanisch orientiert, aber auch europäisch, weil sie damals noch gehofft haben, Teil der EU zu werden. Und immer das Gefühl hatten, wir stehen kurz davor, Teil der EU zu werden, ne?
Mhm. Und was hat dich damals am meisten an diesem Leben geprägt? Du bist dort ja auch Mutter geworden, ne?
Genau. Also das, was mich wirklich geprägt hat, war ich war bis dahin immer, was ich eben auch schon sagte, Menschen, sehr social, immer Kommunikation sprechen. Was mich sehr geprägt hat, war die Isolation, in die ich geraten bin. Das hört sich jetzt vielleicht erst ein bisschen seltsam an, aber das war Anfang der 90er. Es gab kein Internet, es gab keinen Zugang zum deutschen Fernsehen oder man war weg. Mhm. Also wenn man in Anfang der 90er im Ausland gelebt hatte, lebte man dort. Ne? Also ich war wirklich abgeschnitten von meiner Familie, von meinen Freunden, von meiner Sprache auch, weil in unserem familiären Umfeld war Englisch präsent, aber es gab niemanden, der Deutsch sprach. Und ich war allein mit meiner Sprache. Und da habe ich mich das erste Mal im Leben einsam gefühlt, also abgeschnitten und hatte auch das Gefühl, auch wenn die Familie sehr europäisch war, trotzdem gibt es unterschiedliche Sichtweisen, Denkweisen. Ne? Aber ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich mich nicht richtig mitteilen kann und nicht richtig verstanden werde, aber vielleicht auch die anderen nicht richtig verstehe. Ne? Es war eine Form von Isolation, also Kontakt zu Freunden lief über Briefe schreiben. Da hat man dann einen Brief geschrieben, der dauerte dann eine Woche so ungefähr, bis er dort angekommen ist. Dann hat meine Freundin den auch noch eine Woche liegen lassen und dann dauerte es eine Woche, bis ich eine Antwort bekam. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber es war damals so. Ne? Es war sehr viel Ruhe und in einer gewissen Form auch Einsamkeit, Alleinsein, ne?
Was hast du dort über dich gelernt, was du vielleicht in Deutschland nicht gelernt hättest?
Also was ich gelernt habe, ist, was mir unheimlich Halt gegeben hat, kann ich da auch sagen. Was mir unheimlich Halt gegeben hat, waren meine Kinder. Ich habe dann dort zwei Kinder bekommen, auch ziemlich früh. Meine Tochter ist schon 1990 geboren, also direkt im ersten Jahr. Und mein Sohn ist 1993 geboren. Und ich habe es geliebt, Mutter zu sein. Ich habe es geliebt, da zu sein und mit den Kindern zu sein. Und das in einer intensiven Form, weil ich hatte im Grunde nichts anderes zu tun, als Mutter zu sein und wirklich so für die Kinder komplett da zu sein. Da habe ich unheimlich viel gelernt, wie wichtig es ist und diese Bindung zu lieben und wahrzunehmen. Das war für mich das Wichtigste und das Schönste. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gelernt, für mich zu sorgen. Weil ich bin dann ja auch irgendwann, als es mir dort nicht mehr gut ging, gegangen. Und das ist, das habe ich gelernt, weil ich das vorher nie musste. Es war bis dahin um mich herum eigentlich immer gut. Also es gab nichts Dramatisches so. Und da habe ich gelernt, ich kann auch sehr stark sein, wenn es mir nicht mehr gut geht. So wie am Ende dieser Zeit in der Türkei, ne? Wo es sehr schwer war zu gehen.
Ja, vielleicht darf ich noch ergänzen, dass es eine Familie war, die gut situiert war, die sehr viel Wert auch auf den Schein gelegt hat nach außen. Ja. Ne? Und dass das ja am Ende dann für dich schwierig war, das auszuhalten, weil du gesehen hast, ich habe keine Bindung zu meinem Ehemann, wir sind alle irgendwie kühl, erkaltet. Ich nutze mal meine Worte, du kannst mich da gerne korrigieren. Und die Familie hat das ja gar nicht verstanden, was deine Sehnsüchte waren. Ne? Sie haben ja gesagt, schau mal, wir haben dir hier jetzt noch eine Ferienwohnung gegeben. Du hast doch alles. Was meckerst du denn?
Genau. Ja, es war eine andere, in der Türkei zu der Zeit, wie ich es dort erlebt habe, war das eben sehr wichtig, dass nach außen alles perfekt war. Die Kinder mussten perfekt sein, ne? Die Bildung musste perfekt sein, es mussten die richtigen Schulen sein, es musste der richtige Stadtteil sein, in dem man lebte. Es musste nach außen, die äußere Erscheinung musste immer perfekt sein. Es musste diese perfekte Fassade sein. Mhm. Und für viele Frauen in der Gesellschaft, in der ich mich damals bewegt habe, war es vollkommen ausreichend, wohlhabend zu sein und diese perfekte Fassade zu haben. Das war genug. Sie hatten nicht diesen Wunsch nach wirklicher Nähe oder nach Partnerschaft, ne, die ich eben mit meinem Partner nicht leben konnte, weil das war ein feiner Mensch, ein sehr feiner, gebildeter Mensch, aber der nicht so bindungsfähig war, wie ich das gebraucht hätte.
Es braucht ja auch manchmal seine Zeit. Ne? Habt ihr euch kennengelernt, ihr wart sofort verliebt ineinander, ihr habt eine tolle Zeit gehabt, habt euch dann entschieden, Kinder zu bekommen und mit der Zeit hast du dann gemerkt, oh, ich benötige nicht das feine Leben in der Außenwirkung, sondern ich benötige eine intakte, beziehungsnahe Partnerschaft, hast du ja gerade auch gesagt, ne, aber auch Familie ja letztlich.
Ja, genau. Und bei meinem Mann kam einfach dazu, dass er ein Alkohol- und Drogenproblem hatte, was natürlich dann auch sehr stark unsere Partnerschaft beeinflusst hat in Form von Unzuverlässigkeit. Und ich habe das Vertrauen verloren. Ne? Also wenn man mit einem abhängigen Partner zusammen ist, bin ich in eine Co-Abhängigkeit gerutscht, dass ich sehr viel entschuldigt habe, nach innen, nach außen und habe das so hingenommen. Und es gab auch sehr, sehr gute Zeiten, aber es gab dann eben diese krassen Absturzzeiten, wo dann auch keine Zuverlässigkeit mehr da war, kein Vertrauen mehr da war. Und da habe ich gemerkt, das hat mich ganz tief verunsichert, dass ich nachher nicht mehr geglaubt habe und auf der anderen Seite ja einsam, alleine damit stand, ne? Weil auch das war diese andere gesellschaftliche Struktur. Solange doch nach außen alles funktioniert, ist es doch nicht so schlimm, wenn dann diese Unzulänglichkeiten auftreten.
Ist so, ne?
Genau, das genau. ist doch nicht so schlimm. Kommt doch wieder so, ne? Mhm. Und ich konnte das einfach nicht ertragen und ich bin dann auch körperlich krank geworden, ne? Also es ging mir psychisch schlecht und ich bin dann auch körperlich sehr krank geworden. Und da habe ich eben gelernt, okay, was ist meine Priorität? Ne? Meine Priorität ist, das Ganze hier so zu beenden, dass meine Kinder und ich, dass wir ein Leben haben, ein gutes Leben haben. Und das wäre dort nicht mehr in meinem Sinn und meinem Verständnis von gutem Leben möglich gewesen. Und da bin ich dann wirklich gegen viele Widerstände, weil das eben sowohl in der Türkei wie auch zum Teil in Deutschland auf Unverständnis gestoßen ist, weil ich durch die Co-Abhängigkeit das lange mitgetragen habe. Also auch von Deutschland heraus dieses, ja, du hast es ja gut, Leben gesehen wurde. Ne? Und ich habe mitgespielt. Ich habe auch die Fassade ein Stück weit aufrechterhalten. Aber habe dann irgendwann gemerkt, der Preis ist mir zu hoch.
Ja, der Preis ist dir zu hoch und du hast dann ein Köfferchen gepackt, ganz viel zurückgelassen, bist mit deinen zwei kleinen Kindern nach Deutschland zurückgekommen. Und was war damals eigentlich die größte Hürde?
Die größte Hürde war dieses Scheitern anzunehmen. Also ich habe, wenn ich jetzt bei diesem Grashalm bleibe, ne, ich war wirklich zerknickt, ich war am Boden. Weil das, was mir so wichtig war, was ich meinen Kindern auch geben wollte, wie ich gerne leben wollte, für mich ein totales Scheitern war. Ich bin zurückgekommen, ich habe in einer totalen Abhängigkeit bei meinen Eltern am Anfang gelebt, weil ich keine finanzielle Unterstützung von meinem Mann bekommen habe. Das war ein Machtinstrument auch, die finanzielle Unterstützung. Und ich bin mit meinen beiden Kindern in mein Kinderzimmer, in diesen kleinen Ort, den ich 15 Jahre zuvor verlassen habe, zurückgezogen. Meine Familie hat mich mit offenen Armen aufgenommen, also dass meine Eltern, auch meine Schwester und ihr damaliger Freund, jetziger Mann, das war, ich habe mich willkommen gefühlt, aber es war für mich ein totales Scheitern. Das war wie ein Zurückwerfen. Also ich war immer unabhängig. Ich bin früh gegangen. Ich hatte finanzielle Möglichkeiten. Ich konnte mir ein Leben erlauben. Und auf einmal war da nichts mehr. Ne? Und da war ich wirklich am Boden zerstört. Das muss ich wirklich sagen. Und da habe ich auch die erste Zeit depressive Symptome gehabt. Das war so.
Was hat dir in dieser Zeit Halt gegeben? Wahrscheinlich Familie, Freunde?
Also Halt gegeben hat mir, dass ich gemerkt habe, hier werde ich so akzeptiert, wie ich bin. Da ist es also eigentlich ziemlich egal, ne? Also da zählt jetzt dieses Äußere nicht so. Aber am meisten Halt gegeben, also am meisten Stärke habe ich auch da wieder aus meinen Kindern gezogen. Ich kann mich an Momente erinnern, wo ich wirklich ins Zimmer gegangen bin und habe die beiden, Jem war gerade 4 und Ira war 6, wo ich sie einfach beim Schlafen beobachtet habe. Und gedacht habe, ihr seid das alles wert. Ne? Wir gehen diesen Weg, wir schaffen das. Ne? Wir drei, wir schaffen das. Und das war so ein Versprechen, was ich mir und den Kindern gegeben habe. Also das war ein Versprechen an mich selbst. Also ich finde einen Weg so. Ne? Und das war wie ein Mantra. Das schaffen wir. Wir schaffen das. So, ne?
Hast du dann deine Ausbildung angefangen oder was hast du als erstes gemacht?
Als erstes habe ich Geld verdient, weil ich musste ja uns drei ernähren und ich habe dann alle möglichen Jobs gemacht. Ich habe wirklich alles gemacht. Mir ist dann vor die Füße gefallen, dass ich mit meinem Studium als Kommunikationswissenschaftlerin in Bad Oeynhausen nicht so eine Nachfrage hatte. Ne? Ich habe dann sogar Angebote aus München bekommen und ich hätte sofort in München arbeiten können, aber ich hätte es mir nicht erlauben können, mit zwei Kindern nach München zu gehen, ne? Mit alleinerziehend und Ganztagsbetreuung und alles. Ja, und dann habe ich alle möglichen Jobs gemacht. Also ich habe dann als Verkäuferin gearbeitet. Ich habe abends Volkshochschulkurse gegeben. Ich habe nachmittags Nachhilfe, Englisch-Nachhilfe gegeben, ne? Volkshochschule auch Englisch und habe auch Türkisch angeboten. Also ich habe dann wirklich alles genutzt, wie ich irgendwie Geld verdienen konnte, um uns drei zu ernähren. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe nach einem Jahr. Und ja, da hat sich die Lage sofort entspannt, weil er war von Anfang an sehr unterstützend, hat die Kinder akzeptiert, hat mir auch den Raum gegeben, durchzuatmen, weil vorher habe ich 10 Stunden am Tag gearbeitet, ne, mit diesem klein, 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 wie man dann ja auch so das Geld verdient, hier ein bisschen, da ein bisschen und so. Und mein Mann hat es mir dann ermöglicht, einmal durchzuatmen und zu sagen, was willst du eigentlich? Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und habe dann die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht.
Du hattest mir auch noch erzählt, dass deine Tochter dir am Anfang, als ihr rübergekommen seid, eine richtig harte Zeit gegeben hat, ne?
Meine Tochter war entwurzelt, ne? Also meine Tochter hat das Leben in der Türkei sehr geliebt und sie hat Deutschland als Ferienland 3 Wochen oder 2 Wochen im Sommer und im Winter erlebt. Und in der Türkei hatte sie ein Leben wie eine Prinzessin. Es war ihr Land, es war ihre Sprache, es waren ihre Gerüche, es war ihr Essen. Sie hat ihre Nene, ihre Großmutter über alles geliebt und da war sie eingebettet und sie hat eben die erste Zeit hier immer gehofft, dass wir zurückgehen. Und hat mir große Vorwürfe gemacht, warum ich ihr das antue, jetzt hier zu sein. Ne? Also da hat sie gelitten.
Ja, ist ja auch die kindliche Perspektive. Ne? Sie kann das ganze System ja gar nicht begreifen, sondern sieht, dass sie alles hat und dass es ihr gut geht. Und jetzt muss sie da, du hast das auch so erzählt, nach der Schule oder nach der Kita sind die ja rüber zu deinen Eltern und dann haben sie auf dich gewartet und die Mama war jetzt irgendwie 10 Stunden, wie du es auch gerade beschrieben hattest, 10 Stunden nicht da. Und was ist das denn jetzt? Voll doof alles. Und wann hast du gemerkt, dass du daran wächst?
Das habe ich eigentlich gemerkt, als ich dann mit Hilfe meiner Eltern ein altes Haus, was noch im Familienbesitz war, aber sehr verfallen und wirklich, ja, wo alle gesagt haben, abreißen, da kann man nicht drin leben. Aber als wir angefangen haben, dieses Haus zu renovieren, ne, da habe ich gemerkt, so wow, jetzt dreht es sich wirklich um. Also jetzt baut sich wieder etwas auf. Also jetzt geht es wieder hoch. Es geht wieder in Richtung selbstbestimmtes Leben. Ne? Ich habe wieder ein eigenes Zuhause. Ich habe Einkommen. Ich habe die Möglichkeit, uns etwas Gutes zu tun. Das hat mir unheimlich viel Stärke gegeben und das hat mir sehr, sehr viel Kraft gegeben. Das hat mich auch stolz gemacht, es so alleine dann zu schaffen. Natürlich mithilfe der Familie, aber ja, auch in Gemeinsamkeit und in kleinen Schritten vorwärts. Das hat mir unheimlich viel gegeben.
Ja. Warum sind Krisen, jetzt werde ich mal so ein bisschen universeller, warum sind Krisen oft der Anfang von Wachstum?
Weil ich glaube, dass wir in Krisen auf das zurückgeworfen werden, was existenziell ist. Also wirklich Existenz, Überleben, unsere Existenz. Und wenn ich in einer existenziellen Krise bin, dann geht es nicht mehr um hübsch und Ornament und was dann vielleicht noch so ein bisschen schöner sein könnte, sondern es geht wirklich darum, wow, wie schaffe ich den nächsten Tag? Wie überstehe ich das Ganze? Und ich glaube, wir sind dann gezwungen, wirklich zu gucken, wo ist meine Stärke? Und wenn ich auch nur eine erstmal entdecke, aber wenn es das ist, dass ich vielleicht in der Lage bin, Hilfe anzunehmen, zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Ne? Es gibt so ein wunderbares Kinderbuch, da steht drin, da fragt der kleine Junge das Pferd so, was ist das Mutigste, was du je getan hast? Und dann sagt das Pferd, um Hilfe zu bitten. Und das ist so, ne? Dieses
schön.
Ne, da wieder hinzukommen, zu sagen, ich bin gar nicht alleine, ne, ich bin auch gar nicht alleine immer stark, aber ich weiß, wie ich mir Hilfe organisiere, ich weiß, wie ich wieder nach vorne kommen kann. Und ich glaube, dass wir, wenn wir wirklich am Boden sind, dass wir uns dann bewegen. Wir Menschen neigen sonst auch zu so einer Art Lethargie oder Starre oder nicht so viel bewegen, damit sich bloß nichts irgendwie negativ verändert. Aber wenn es nichts mehr zu verlieren gibt, weil wir wirklich was Großes verloren haben, dann müssen wir schauen, wie gehe ich jetzt da daraus hervor. Und ich hatte jetzt letzte Woche noch so eine Sendung im Fernsehen gesehen, da ging es um die Serengeti und die brennt zwischendurch ja richtig ab, ne? Und dann sieht das ganz furchtbar aus, weil für uns sind Waldbrände so Zerstörung und da geht alles kaputt, ne? Und der Moderator sagte dann aber, ja, das ist wie eine Säuberung der Erde, ne? Also da brennt alles ab, aber Sie werden sehen, in 1-2 Jahren ist das saftigste Gras, wo die Tiere dann sich raus nähren, genau hier zu finden. Und da habe ich noch gedacht, das ist irgendwie auch so ein bisschen wie bei uns Menschen in existenziellen Krisen, ne? Wir wachsen ganz oft aus Krisen und das habe ich auch in meiner Praxis immer wieder erlebt. Ich habe Menschen oft ja das erste Mal getroffen und das erste Mal mit ihnen gearbeitet, wenn sie wirklich dieses Feuer hatten, was alles zerstört ist, diese Feuerwalze einmal durchgegangen ist, ne? Und ich habe aber gesehen, wie es dann auch wieder grün wird und wie sich das entwickelt, wenn ich das annehme, wenn ich da drin stehen bleibe und Opfer bin und sage, das passiert mir jetzt. Und warum passiert mir das? Und ich bin Opfer und ich bin ausgeliefert. Dann finde ich keine Stärke. Wenn ich es aber mit Viktor Frankl halte und sage, okay, das passiert mir jetzt, aber was ist meine beste Antwort, die ich jetzt darauf geben kann, auf diese Anfrage des Lebens, die mir das Leben so vor die Füße wirft und sagt, werd mal damit fertig, ne? Das ist jetzt deine Aufgabe, die ich dir jetzt hier so hingebe. Und ich dann wirklich gucke so, was ist meine beste Antwort? Was ist das, was ich jetzt tun kann? Im kleinsten Schritt und Anfang des Weges. Ich glaube, dann generieren wir die Stärke und dann wachsen wir auch. Und dann sind wir wieder bei diesem Grashalm, der sich langsam wieder aufrichtet, ne? Und sei es nur ein Millimeter, aber Menschen in Krisen haben auch ein feines Gespür für kleine Fortschritte. Das muss nicht so, oh, jetzt ist alles wieder gut sein, ne? Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir uns darüber bewusst werden, dass wir nicht den Wunsch haben. Manchmal kommen auch Klienten ins Coaching oder in die Therapie und sagen, ich möchte, dass alles wieder so ist, wie es vor 2 Jahren war. Nein, ne? Ist leider nicht möglich. Wir können nur schauen, ne? Wie kann es in 2 Jahren sein? Und was ist denn eine Vision, wie es in 2 Jahren sein könnte? Und was brauchen wir dafür, ne? Welche Ressourcen müssen wir aktivieren? Wo müssen wir gucken, ne? Was ist da und was können wir entwickeln? So.
Total. Gerade viele Frauen, zumindest in meinem Umfeld nehme ich wahr, die sind in ihrem Hustler-Mode, ne? Also funktionieren total im Alltag. Und wie merken diese Frauen, dass sie sich selbst verloren haben oder vielleicht auch, dass es Zeit ist, um Hilfe zu bitten?
Ich merke einen Wandel in der Gesellschaft, in den Generationen, ne? Aber ich bin ja nochmal eine andere Generation. Und auch Frauen, die zwischen 40 und 50 sind, sind auch noch sehr stark so geprägt, so schauen, wie es den anderen geht, ne? Also erstmal so, dass wir, ne, befriedigen, also wir als Familie, wir als System, wir als Team, ne, wie geht es uns? Und nehmen sich das sehr häufig zurück, ne? Oder sagen, na ja, das Projekt muss ja funktionieren oder das müssen wir jetzt ja umsetzen und das müssen wir schaffen. Ne? Also die sind sehr stark in diesen beiden Aspekten des Wirs und des Projektes oder des Tuns, was eben erfüllt werden muss und nehmen sich selbst nicht wahr. Ne? Und ich glaube, dass das so die ersten Fragen sind. Wie geht es mir eigentlich damit? Und viele Frauen, die zu mir kommen, fragen sich das nie, wie geht es mir? Weil die sagen, ja, nee, also erstmal muss ja das versorgt sein und das und dafür, darum kümmere ich mich und dann arbeite ich noch ganz viel und dann mache ich noch das. Aber ja, halt mal inne, halt mal einmal inne und frag mal, hallo, wie geht es dir denn jetzt damit? Ne? Ja. So dieses, ist dir das wirklich wichtig? Was du da jetzt gerade so tust, dass du dem so viel deiner Kraft schenkst. Weil wir haben ja auch nur ein gewisses Maß an Kraft zur Verfügung, ne? Und das ist so wie so ein Tortendiagramm, ne? Wenn ich jetzt so ein Tortendiagramm mache und sage, ja, so viel gebe ich für den Beruf, so viel gebe ich für die Partnerschaft, so viel gebe ich für die Familie, ne? Ja, wie viel gebe ich dann für mich?
Ja. Das ist das ISA-Modell, fällt mir gerade dazu spontan ein.
Genau, ne? Genau.
Me-Time, das ist das sozusagen.
Genau, genau. Wie viel ist da eigentlich noch, ne? Und das ist für manche Frauen, also wenn man das in so einem Tortendiagramm macht, ne? Wenn die sehen, wie klein ist dieses Kuchenstück, was eigentlich wirklich noch für mich übrig bleibt, dann entwickeln sie manchmal so Ellbogen und sagen, oh, das möchte ich mal ein bisschen größer machen, ne? Das möchte ich ein bisschen, nö, das steht ja in gar keinem Verhältnis so, ne? Also ich glaube, dass dieses Visualisieren auch manchmal wichtig ist.
Ganz richtig. Ja. Ja, sehr. Was passiert emotional in Krisen und warum fühlen sie sich oft so überwältigend auch manchmal an?
Ich glaube, dass emotional in Krisen erstmal das Sichergeglaubte verloren geht. Also das, was mir bisher Stabilität gegeben hat, ne? Was ich vielleicht nicht in Frage gestellt habe. Weil Dinge, die wir sowieso schon in Frage stellen, wo wir sowieso so, naja, kann sein, muss nicht und so, ne? Das reißt uns nicht so den Boden unter den Füßen weg. Also diese wirklichen emotionalen Krisen erlebe ich so, in meiner Praxis zum Beispiel in der Partnerschaft, ne? Jemand kommt und sagt, hätte ich nie mit gerechnet, aber mein Mann oder meine Frau hat eine Außenbeziehung. Ich habe WhatsApp gelesen, ich habe irgendwelche Gespräche, ne? Ich hätte da nie mit gerechnet, ne? Das zieht den Boden unter den Füßen weg. Ein Jobverlust, wo man sich wirklich sicher war, so, ne? Ein Todesfall in der Familie, so Dinge, die so unvorhergesehen kommen, wo wir keine Vorbereitungszeit hatten. Das ist, glaube ich, das, was uns ganz stark emotional berührt. Mhm. Und manchmal ist es auch, wenn wir es nicht mehr schaffen, uns selbst zu belügen.
Okay.
Ja, manche Menschen sind sehr gut da drin, wirklich, ja, Dinge zu verdrängen, ne? Also wenn dieser Abwehrmechanismus der Verdrängung nicht mehr funktioniert. Mhm. Ne? Das ist dann meist nicht so eine emotionale Krise, die so wusch einen so umhaut wie dies andere. Mhm. Aber das sind oft ganz gefährliche Krisen, weil die langsam und zermürbend kommen. So nach der Motto, ich kann das jetzt nicht mehr verdrängen, es geht mir nicht gut, ich weiß nicht, warum geht es mir nicht gut und so. Ne? Und die führen auch oft in eine wirklich depressive Symptomatik, die so schleichend kommt und genauso unangenehm ist und schmerzvoll ist, ne?
Ja.
Ich glaube, es ist wirklich, wenn einem so dieser Boden unter den Füßen weggerissen wird. Und dann fallen wir erstmal tief, ne? Und das ist dieses, was die Menschen dann so beschreiben. Mir geht es so schlecht.
Wie kann man beginnen, eine Krise als Chance zu sehen, auch wenn man noch mittendrin steckt?
Ich glaube, dass erstmal die Krise als Chance zu sehen, wäre nicht der erste Schritt. Ich glaube, der erste Schritt ist erstmal Akzeptanz. Also Akzeptanz dessen, was ist. Ich bin erstmal bereit, das wirklich zu sehen. Was passiert hier gerade? Was passiert in meinem Leben? Ne? Wo stehe ich? Wenn ich das jetzt, ich bin ja Paar- und Familientherapeutin und arbeite eben sehr viel mit Paaren und auch dann mit den Familien. Und erstmal dieses aus Verleugnung rausgehen, aus Verdrängung rausgehen, aus Projektionen rausgehen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt mal wirklich bewusst. Wo bin ich? Wo stehe ich? Und auch wenn es schmerzhaft ist, glaube ich, dass Akzeptanz, auch bei Krankheit, ne? Also auch bei schweren Krankheitsdiagnosen zu sagen, okay, ich habe jetzt Krebs, ne? Und es nützt jetzt nichts, wenn ich sage, nee, die nächste Untersuchung mache ich nicht, weil vielleicht finden sie ja auf dem Bild nichts, sondern es geht darum, ja, ich habe das jetzt, ne? Entweder ich habe jetzt meinen Partner verloren oder mein Kind ist in einer Krise oder ich habe meinen Job verloren oder ich habe eine Krankheitsdiagnose. Akzeptanz, akzeptieren dessen, was ist. Das ist der allererste Schritt und der ist für viele Menschen schon sehr schwer.
Ja, ja.
Weil er Angst macht, ne, sich dieser ja. Angst auch so zu stellen, ne? Also das ist, glaube ich,
Unsicherheit der allererste. Auch, ne?
Ja, ja, ja. Und das nicht zu überdecken, ne? Nicht so Selbstmedikation, ne? Ach, ich trinke abends noch eine Flasche Wein und ich lasse mir von all meinen Freunden bestätigen, dass ich doch aber eigentlich ganz toll bin und das gar nicht verdient habe, ne? Das ist nicht das, was uns wirklich im Nachhinein stärkt. Ein soziales Umfeld stärkt uns total, aber auch dort eine Konfrontation mit dem, was ist, ne? Also was ist das, woran ich jetzt arbeiten möchte, was ich wirklich in meinem Leben ändern möchte? Vielleicht die Frau, die verlassen wurde und Angst hat vor sozialem Abstieg oder Einsamkeit und so, dann zu sagen, okay, was kann ich tun, wenn ich mich genau diesem Gedanken stelle? Ja?
Ja. Und dann geht der nächste Schritt los.
Ja, dann geht es darum, wirklich Ressourcen zu suchen. Also wie bist du vorher aus Krisen gekommen? Was hat dich schon mal gestärkt in deinem Leben? Ne? Was ist das? Nenn mir mal deine drei größten Stärken, so wie du das anfangs gemacht hast. Ne? Was sind deine Stärken? Mal mal ein Bild dazu. Nimm mal einfach Farben, die das ausdrücken. Ne? So stärkende Dinge. Und ich bin wirklich auch ein Freund von diesen kreativen Methoden und Visualisierungsmethoden. Ne? Nicht nur im Kopf arbeiten, sondern im Körper. Und auch mit intuitiven, kreativen Methoden, wo die Menschen nicht schlau denken müssen, sondern ins Spüren kommen. So. Das ist das, was dann, glaube ich, wirklich hilft. Ne? Wo hast du das letzte Mal gespürt? Ich bin stolz auf mich. Ich habe das geschafft. Ich ganz alleine, ne? Ohne dass irgendwie jemand das für mich gemacht hat, sondern ich. Weil die Menschen in der Krise oft keinen Zugang mehr dazu haben, was sie eigentlich können. Ne? Sie dazu begleiten und zu gucken.
Sehen doch das Negative da. Im Tunnel.
Ja.
Okay. Und dann, wenn sie ihre Ressourcen entdeckt haben, sehen sie schon aus der Krise dann die Chance heraus oder sind da noch Schritte dazwischen?
Nein, ich glaube, das kann man auch nicht so allgemein sagen. Manche Menschen erleben das sehr früh, dass sie dann so sagen, oh ja, das ist wie so ein Samenkorn, ne? Also, ich sehe das so wie ein Samenkorn, was so gepflanzt wird, ne? Und manche Menschen, die sind eben so schnell wachsende Blumen, ne? Da entwickelt sich ganz schnell was, aber das war dann vielleicht auch schon unter der Oberfläche greifbarer, weil sie auch eine andere Biografie haben, ne? Da ist vielleicht ein Schicksalsschlag, aber in ihrer Biografie haben sie es eigentlich gelernt, ich kann für mich sorgen, ich bin stark, ich bin gut so wie ich bin, ich bin geliebt, ich bin eingebettet. Und es gibt Menschen, die haben leider Biografien, wo sie vielleicht von der Familie das schon nicht so mitbekommen haben, ne? Du bist in Ordnung, du bist gut so wie du bist, sondern eher zweifelnd aufgewachsen sind, ne? Zweifelnde Erfahrungen in der Schule gemacht haben und so. Diese Menschen brauchen einfach länger und haben einen anderen Weg, aber ich glaube, dass sie es genauso schaffen können. Das ist, jeder Mensch hat das, nur in unterschiedlichen Tempi, aber auch durch unterschiedliche Vorerfahrungen. Das ist so wie Schichten abtragen. Und bei manchen muss ich eben viele Schichten abtragen und bei manchen, da haben sich vielleicht 2, 3 Schmerzschichten drüber gelegt, aber dann kommt auch schon wieder so eine Resilienz, so eine Stärke, die durchkommt. Und bei anderen sind das viele, viele, viele Schichten, die wir abtragen müssen. Ne? Also da spielt die Biografie und die Glaubenssätze, die ich ganz früh entwickelt habe, spielen da eine ganz große Rolle.
Ja, absolut. Wenn wir noch mal auf die konkreten Impulse schauen, welche einfachen Schritte können Frauen gehen, um wieder bei sich selbst mehr anzukommen?
Ich glaube, es geht erstmal darum, sich selber überhaupt wieder wahrzunehmen und ernst zu nehmen. und sich nicht nur als Teil eines Ganzen zu sehen, so ich bin Teil von, sondern nein, ich bin Kim, ich bin Britta und ich bin erstmal in mir selbst abgeschlossen, wichtig und mir steht auch eine gewisse Priorität in meinem Leben zu, ne? Also wenn ich eine Prioritätenliste machen sollte, dann stelle ich mich selbst da auch oben an, so, ne? Und ich glaube, das machen viele Frauen nicht, ne? Und ich lasse das zum Teil mal auf Kärtchen malen, ne? Wo sind sie eigentlich, ne? So, was gibt es so alles so in ihrem Leben, ne? Und wo ist das, wo sie sagen, ja, da bin ich. Und dann sind die Frauen oft erstaunt, wenn sie diese Prioritätenliste mit den Kärtchen legen, wo sie sich hinlegen. Und ich frage, ich bewerte das ja nicht, ich frage nur, möchten sie da sein? Ist das für sie stimmig? Fühlt sich das gut an? Die sagen, ja, im Moment ist es so, aber es fühlt sich eigentlich nicht so gut an. So, dieses, wieder dieses Bewusstmachen. Also für mich ist Coaching, Menschen zu begleiten in Therapie oder auch im Coaching, ist viel Bewusstmachen. Ich gebe keine Lösungen von außen. Ich sage ihnen nicht, guck mal, geh jetzt mal diesen Schritt und dann wird es besser. Sondern ich möchte gerne mit den Frauen dann erarbeiten, wo können Sie hinschauen? Was können wir ändern? Was ist Ihre Idee? Wo sehen Sie sich jetzt? Was motiviert Sie? Ne? Was könnte so der nächste Schritt sein? Ich gebe Impulse oder versuche Impulse zu geben, um Sie zu so auf eine positive Art zu erschüttern. Also aus diesem, was oft so zementiert ist, ne, so ein bisschen so eine Erschütterung so reinzubringen und zu sagen, Moment mal, ne, wenn ich das jetzt sowieso neu sortieren muss, wo sortiere ich mich denn dann? Wie sortiere ich das denn dann? So, ne?
Ja, gibt es vielleicht eine Übung oder auch eine Frage, die du besonders oft gerne empfiehlst?
Ja. Wie möchtest du erinnert werden? Wofür stehst du?
Ja.
Ne? Also wenn du dir vorstellst, so, es kann uns alle treffen, ne? Ich beende jetzt hier das Gespräch mit dir, gehe auf die Straße und mich fährt ein Auto um. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir alle friedlich mit 95 einschlafen, sondern es kann ja auch sein, dass uns irgendetwas anderes aus dem Leben reißt. Und wenn das jetzt so wäre, dann überleg mal, wie möchtest du erinnert werden? Oh, war immer sehr fleißig, hat alles fürs Team gegeben, war morgens schon um 7 in der Firma und abends um 21 Uhr die letzte. Die Kinder hat sie mit dem Nötigsten versorgt, hat aber darauf gewartet, dass es irgendwann ja mal mehr Zeit in ihrem Leben gibt. Oder ne, wie möchtest du erinnert werden? Was soll das sein, was die Menschen mit dir in Verbindung bringen? Was möchtest du hinterlassen? Was soll das sein, was du dieser Welt schenkst?
Sehr schön, danke dir. Und wie kann man lernen, eigene Gefühle besser wahrzunehmen und ernst zu nehmen?
Ich glaube, dass sie überhaupt erstmal da sein dürfen. Ich erlebe oft eine Tendenz, eigene Gefühle wegzudrücken. Ne, so dieses, ach ja, nee, also es gibt so Sprachmuster, ist ja nicht so wichtig, ist ja auch egal. So, ne, das ist so ein, ich nehme mich nicht ernst. Und wenn ich mich ernst nehme, was ich jetzt in der jüngeren Generation viel stärker merke, selbst schon bei meinem Enkelkind, der dann sagt, nee, das tut mir nicht gut, ne? So, welche Frau im mittleren Alter sagt so, nee, das tut mir nicht gut. Die sagen eher so, ja, fand ich jetzt nicht so toll, aber habe ich gemacht.
Ja, so. Absolut. Ja. Was hilft, wenn man Angst vor Veränderungen hat?
Ich glaube, auch das ist wiederum so eine biografische und glaubenssatzgesteuerte Geschichte. Wie viel Angst habe ich vor Veränderungen? Ne? Wie mutig bin ich? Also für mich hat das viel mit Mut zu tun. Ne? Und auch da, ich gehe dann auch wieder und gucke so, wann warst du denn mal mutig? Wie hat es sich angefühlt, mutig zu sein? Ne? Wann war dieses Erlebnis des Mutes mal positiv? Und Das, wann gab es auch Belohnungen für mutig? Ich finde, wir dürfen uns auch selber belohnen, ne? Wenn wir sagen, so, ich mache jetzt mal einen kleinen Total. Schritt und ich bin jetzt mal mutig, ich gehe jetzt mal einen kleinen Schritt der Veränderung. Und meist, ich glaube, die größte Hürde bei Veränderungen im Leben bei Menschen ist, dass sie immer meinen, sie müssen sich zum Ziel hin verändern. Aber vor diesem Ziel stehen 10 kleine Zwischenziele. Und die gilt es zu würdigen. Also das in kleine Portionen aufzuteilen, was ich da zu erarbeiten habe und mich für diese Zwischenziele zu loben, zu würdigen, zu belohnen. Ne? Ich glaube, das ist das, was Veränderung bringt. Es ist nicht dieses, ja, ich möchte mal andere Länder sehen. Sage ich ja auch nicht. Ich möchte mal ein bisschen was von der Welt sehen. Ich wandere jetzt ein halbes Jahr nach Vietnam aus. Wäre vielleicht ein bisschen großer Schritt, ne? Aber zu sagen, ich gehe jetzt mal für 4 Wochen hierhin, das kann ich ja vielleicht schaffen, so, ne? Also dieses, ich möchte einen Marathon laufen und fange ja auch nicht an, mich jetzt bei dir in Hamburg für den Marathon anzumelden, sondern würde ja sagen, ich laufe mal hier um unseren Park erstmal 4 Kilometer und dann laufe ich mal 8 Kilometer und so. Und ich glaube, das ist das, ne? Veränderung in kleine Schritte einzubetten. Ja. Und dafür ist es gut, wenn man sich Unterstützung holt und jemanden, der einen dabei begleiten kann und eine gewisse Struktur da reinbringen kann. Ne? Wie ist das überhaupt möglich? Und dann zu dir kommt und sagt, so, ich brauche Unterstützung. Hilf mir als Coachin.
Ja, exakt. Ein Gedanke, der sofort Perspektive verändert.
Also ich finde, ein schöner Perspektivwechsel ist immer, was würde deine beste Freundin dazu sagen? Also über dich sagen. Also in diese Schuhe von jemandem zu treten, der uns gut ist, uns gut gesonnen ist. Ne? Mhm. Und beste Freundinnen, wenn es wirklich beste Freundinnen sind, sind nochmal eine andere Nummer als ein Partner oder so. Ne? Also da, ne, so diesen Perspektivwechsel mit, oder wenn man eine Oma hatte, die man sehr liebte oder so. So Menschen, die nicht viel von uns erwarten, keine großen Ansprüche an uns haben, uns lieb haben für unser Sein. Mal in diese Perspektive zu schlüpfen und zu sagen, was glaubst du, was würde die dir jetzt raten? In dieser Situation.
Sehr schön. Das gefällt mir gut. Danke dir, Britta. Du gehst ja bald in Rente. Wie fühlt sich das für dich an?
Also Rente ist bei mir so, das ist eher so ein Wort, ne? Also ich höre ja auch nicht ganz auf zu arbeiten. Ich habe jetzt dieses Rentenalter erreicht. Genau, ich schleiche das aus. Ich habe damit aber, dadurch, dass ich das so selbstbestimmt mache, ja jetzt nicht irgendwo so in einer Firma bin und dann so von 100 auf 0 runtergefahren werde, sondern ja meine selbstständige Tätigkeit so ein bisschen weitermache und schaue und so, Da ist das für mich ein sehr positiv besetzter Begriff, weil ich damit wieder noch mehr ein Stück Freiheit verbinde. Ein Stück noch mehr wieder, ich darf selbst bestimmen, wie ich meine Zeit verbringe und ich habe noch mehr Zeit, auch hoffentlich für das, was mir Freude macht, ne, mit der Familie zusammen zu sein, mit meinem Mann noch freier reisen zu können, ne, mit den Kindern, mit den Enkelkindern. Wir haben ein schönes Haus und großen Garten, wir haben Tiere, einfach so da noch freier zu sein, das verbinde ich damit. Ich habe mit Rente irgendwie so ein Sommergefühl. Also es ist jetzt für mich nicht so Herbst-Winter, wie viele so sagen. Nee. Ne? Für mich ist das eher so ein Sommergefühl.
Ja, total. Absolut. Ihr Lieben da draußen, ich muss einmal kurz erwähnen, ich saß letztens in einem Seminar, wo Britta Trainerin war. Oder bei dem Britta Trainerin war. Und wir haben alle ein bisschen geweint und gejault, weil Britta langsam sich von dieser Trainergeschichte verabschiedet und ihren Herzensprojekten sich zuwendet. Das passt jetzt auch ganz gut. Und ich finde auch, also früher war der Begriff Rente sehr irgendwie negativ konnotiert, ne? Also man hatte den Eindruck, so jetzt ist das ein harter Cut vom 40, 50 Stunden Arbeiten zu 0 Stunden. Und ich habe vor ein paar Jahren durfte ich nochmal Laura Maria Peschel-Gutzeit kennenlernen, die mit, ich glaube, 88 Jahren noch eine Kanzlei am Kurfürstendamm in Berlin aufgemacht hat und meinte, ja, also ich bin ja jetzt nicht tot, ne? Also mein Gehirn funktioniert noch und warum soll ich das nicht weiter nutzen dürfen im Rahmen meiner Bedingungen, ne? Und das fand ich unheimlich schön, die Vorstellung zu sagen, ja, jetzt ist ich mache das Leben, wie es mir gefällt, so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf.
Genau.
Das ist ja auch deine Aussage gerade, ja.
Absolut. Und ich möchte da auch nicht drauf verzichten, Menschen einfach, ja, da auch diese Neugierde den Menschen gegenüber und immer wieder auch in Begegnungen gehen. Ich möchte jetzt nicht eremitisch im Haus sitzen und in den Garten schauen und keine Kontakte mehr haben. Ne? Also mein Leben hat ja immer daran bestanden, auch in meiner beruflichen Tätigkeit mit Menschen zusammen zu sein. Und also ich werde das auf jeden Fall weitermachen, aber freier, noch freier und noch selbstbestimmter. Ja, und darauf freue ich mich.
Was bedeutet, ja, das glaube ich sehr. Was bedeutet für dich ein erfülltes Leben heute?
Ein erfülltes Leben ist für mich wirklich lieben und geliebt zu werden. Das ist für mich erfülltes Leben, eingebettet zu sein. Das habe ich, das ist für mich ganz klar. Ich habe nie große wirtschaftliche Ambitionen gehabt, ne? Also ich habe auch Möglichkeiten gehabt, wirtschaftlich und in Unternehmen viel mehr Geld zu verdienen, als ich das auf meinem Lebensweg gemacht habe. Aber ich war nie ehrgeizig in diesem wirtschaftlichen Kontext. Ich war eher immer so entspannt und auf mich sind die Dinge glücklicherweise auch zugekommen, die mir Freude gemacht haben, die mich erfüllt haben. Und ich bin total dankbar für mein Leben, weil ich habe genau das Leben, was ich mir gewünscht habe. Ne? Als du eingangs wegen des Jüngeren selbst gefragt hast. Also ich kann wirklich sagen, ich habe das Leben, was ich gerne haben wollte. Und ich sitze manchmal, ich bin jetzt 62, und ich sitze manchmal so in meiner Küche und schaue in den Garten und denke mir so, ich kann das gar nicht fassen, dass das jetzt hier zu mir gehörig ist. Also ich spüre so eine ganz tiefe Dankbarkeit für das, was ich habe und für die Menschen um mich herum. Also ich bin da total dankbar. Ich bin wirklich, wirklich zufrieden und froh mit dem, was ich habe. Ich hadere auch nicht mit den Herausforderungen, die ich im Leben hatte, sondern auch das hat mich irgendwie immer weitergebracht, weil es das mir unbequem gemacht hat, weil ich mich bewegen musste, weil ich nicht starr bleiben konnte, weil ich Lösungen finden musste. Und das ist für mich auch ein Aspekt eines erfüllten Lebens. Immer weiter zu lernen, immer weiter zu machen, immer offen zu bleiben und ja, einfach bloß nicht innehalten. Also ich bin wirklich erfüllt und total dankbar für das Leben, was ich habe.
Sehr schön, super. Ach, das geht ins Herz. Welche Botschaft möchtest du Frauen mitgeben, die gerade in einer Krise stecken?
Hoffnung. Ich glaube, dass das wichtigste Wort wirklich so diese Hoffnung auf Gesundheit. Ne, wieder heile zu werden. Das kann passieren, wenn wir bereit sind, diesen Weg zu gehen und das anzunehmen. Das meinte ich eben mit der Akzeptanz. Ne? Also wenn wir bereit sind, das zu akzeptieren, was da ist und sagen, wie kann ich mich alleine oder vielleicht noch besser mit Unterstützung diesen Dingen stellen. Wie kann ich da jetzt bestmöglich drauf antworten, um es mit Viktor Frankl zu sagen, ne? Dann kann ich wirklich, es ist immer Hoffnung da, dass es besser wird. Alles. Guck dir Menschen an, die unter schwersten Bedingungen in Kriegsgebieten leben und aufwachsen. Und auch die werden nachher, die können erfüllte Leben leben, ne? Also, es kann unter den schwersten Bedingungen kann es wirklich heilen. Aber wir müssen bereit sein, uns auch diesem Heilungsprozess zu stellen. Und wir dürfen nicht auf eine Wunderheilung hoffen. Ne? Also ich glaube, wir müssen uns einfach darüber im Klar sein, dass es eine Arbeit ist, ne? Dass es eine Auseinandersetzung mit sich selbst ist. So.
Total. Also eine Coaching-Session und dann ist man ein neuer Mensch, das funktioniert nicht.
Nein.
Wie sich manche wünschen.
Aber das Leid ist auch, ja, aber selbst Leid, was uns plötzlich erscheint, hat oft einen Leidensweg. Ne? Und wenn wir uns das überlegen, dass es auch einen Weg da reingegeben hat, dann wäre es fatal zu erwarten, dass wir jetzt eine Coaching-Session von 90 Minuten machen und schups, ne? Das ist es eben nicht. Ne? Und, aber ich glaube, dass wir aus allem, wirklich allem gestärkt rausgehen können. Ich habe wirklich Dinge erlebt in meiner Arbeit, wo ich gesagt habe, oh Gott, das ist wirklich so existenziell und das erschüttert mich zutiefst, was diese Menschen erlebt haben. Und sie sind oft wirklich oder sie sind immer ihres Weges weitergegangen, verändert und nicht, oh, ich möchte die Zeit von vor zwei Jahren wieder zurückhaben, als veränderte Person daraus gegangen, aber mit dem Gedanken, mein Leben ist lebenswert. So, wie es ist. Und wenn ich das spüren kann, dass ich sage, mein Leben ist es wert, angenommen zu werden und gelebt zu werden, was auch immer mein Leben für mich bereithält, ich finde, das ist schon sehr viel.
Ja, das sind an sich auch die schönsten Schlussworte. Ich habe eigentlich noch ein paar Fragen, aber ich dachte, das ist so das, womit ich eigentlich die Zuhörenden jetzt entlassen würde in den Waldspaziergang oder Strandspaziergang oder was auch immer für ein Wetter gerade ist, vielleicht auf dem Laufband zu Hause. Hast du sonst noch abschließende Worte für unsere Zuhörenden, die du gern noch mitgeben möchtest?
Nein, weil ich glaube, dass ich jetzt auch nicht so wichtige Worte zu sagen habe, die jetzt unbedingt noch gesprochen werden müssten. Aber ich glaube einfach, dass es schön ist, wenn Menschen Selbstvertrauen haben, ihre Selbstwirksamkeit spüren, wenn sie näher zu sich kommen und das nicht im egoistischen Sinne, so nach dem Motto, ich tue nur mir gut. Weil ich finde, das, was wir uns selbst Gutes tun, das leben wir ja auch den anderen vielleicht als Vorbild. Wir haben viel zu geben, wenn wir selber in uns ruhen und uns annehmen können und uns mögen und uns wirksam fühlen. Dann haben wir vielleicht auch eine schöne Botschaft für die Welt, wie es sein könnte, ne? So. Ja. Einfach von der Ausstrahlung, von dem, was wir dann der Welt schenken, ist vielleicht auch etwas mehr, als wenn ich in der Krise verharre. Ne?
Ja, genau.
Ja.
Tausend Dank, Britta.
Ich danke dir.
Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen und auch deine Perspektive mit uns geteilt hast. Ja, ihr Lieben da draußen, denkt dran, gebt uns gerne 5 Sterne, hinterlasst einen lieben Kommentar und teilt die Episode mit Freunden, die das auch spannend finden. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag.
Vielen, vielen Dank.